glaube, das Thema aktives Management ist interessanter denn je. Also wirklich zu sagen, löse dich von den Benchmarks. Du kriegst in der zweiten, dritten Reihe teilweise wirklich attraktive Werte. Ich glaube, es war selten so attraktiv wie heute.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von The Message, der Investment-Podcast. Hi Uli, schön, dass du da bist.
Hi Olli, schön, dass ich wieder hier sein darf.
Nvidia hat Zahlen geliefert.
Genau, Nvidia hat Zahlen geliefert. Überraschend gut, also viel, viel besser als die hohen Erwartungen. Der Markt hatte ja ein bisschen Angst davor, dass die Zahlen schwächer werden. Also gab es vorher Positionierungen. Wir hatten ja mit Michael Burry jemanden, dem aus Big Short Fame, damals aus der Finanzkrise, der gesagt hat oder über den 13F-Report Nvidia und Palantir short sind. Und vielleicht da ganz interessant, es gibt einen zweiten großen Shortseller, der auch relativ berühmt ist, Carson Block. Und der hat gesagt, I would not short Big Tech here. Also der hat gesagt, I would much rather be long than short in this market. Also das ist vielleicht ganz interessant, dass man einfach gucken muss, wir haben diese Thematik, dass zwar sehr hohe Bewertungen sind, aber wir auch weiterhin Momentum haben. Jetzt in den letzten 2-3 Tagen sieht es ein bisschen anders aus. Aber Nvidia hat wirklich nach den Zahlen nachbörslich waren die 5% gestiegen. Die ganzen Gewinne haben sie jetzt fast wieder abgegeben. Aber letztendlich 57 Milliarden Umsatz im dritten Quartal gegenüber Vorquartal 22% höher, gegen Vorjahr 62% höher. Und wir reden ja nicht über einen Small Cap. Das sind ja Zahlen, die sind Wahnsinn. Und auch für 2025, 2026 hat der CEO 500 Milliarden Backlog in Aussicht gestellt. Also das sind Riesenzahlen. Ja, demgegenüber sind dann sozusagen Naysayer wie Dario, der sagt einfach, wir haben eine Riesenbubble, aber sagt, das Pricking fehlt. Also dass es noch weiter nach oben gehen kann. Und das ist eben nichts Genaues, weiß man nicht. Wir sind eigentlich überbewertet, aber das it can go on. Ich hatte auch einen LinkedIn-Post gemacht, da habe ich geschrieben, sind wir vielleicht im Jahr 1998? We don't know. Wir werden es sehen. Ich glaube, man muss, da kommen wir später in der Message zu, schon umsichtig sein.
Aber man hört viele starke Meinungen, die sehr weit auseinandergehen.
Ja.
Was denkst du, kommt die AI-Blase, kommt die jetzt unter Druck?
Ich glaube, wir haben jetzt mal eine Gegenbewegung, die aber tendenziell, ist die Frage, wie weit's runtergeht. Tendenziell ist jetzt mal eine gewisse kleine Korrektur auch nur gesund, weil wir waren ja relativ euphorisch unterwegs und ich meine, nothing goes up in a straight line. Wir haben immer Schwankungen und bis jetzt würde ich nicht sagen, dass das Kind hier in den Brunnen gefallen ist. Die Leute werden vielleicht ein bisschen nervöser.
Was glaubst du, könnte denn so eine Nadel sein, die so eine Blase zum Platzen bringt? Weil es ist meistens das Ereignis, womit man nicht rechnet, was es dann wirklich umkehrt.
Wir haben natürlich das Thema, also A, was du ja auch schon mal angesprochen hast, diese Kreislauffinanzierung, nenne ich es mal, wenn da irgendwas ausfällt, weil riesige Summen da in Aussicht gestellt werden, wenn die nicht fließen. Also es ist natürlich auch zunehmend schuldenfinanziert, also ob es über irgendwelche Finanzierungen dann ist oder auch die Big Techs gehen ja weiterhin und machen jetzt mehr auch über Anleihen. Also das ist etwas, wenn da keine Geldgeber mehr wären, dann könnte es unter Druck geraten. Bis jetzt sieht das noch sehr intakt aus. Von daher, das sollte man aber auf der Watch haben.
Du hast über die großen Investoren gesprochen, Burry, der zum Beispiel shortet. Auf der anderen Seite sieht man eine Berkshire Hathaway, die jetzt in Google einsteigt.
Ja, das kam relativ überraschend. Der hat ja in den, man weiß nicht, ob es jetzt Buffett selber war oder einer seiner Adjutanten da. Am Ende des Tages war er ja lange, lange sehr zurückhaltend, auch bei Microsoft oder Amazon, obwohl er die Geschäftsmodelle früh gut fand oder teilweise mit Bill Gates ja sogar jemanden im Aufsichtsrat bei sich hatte, also auch sehr nah dran war, wo er immer gesagt hat, das war ein großer Fehler. Und jetzt kam wirklich die Nachricht, dass man da eingestiegen ist. Wir hatten ziemlich genau vor einem Jahr, am 31.10., auch drüber gesprochen in der Folge und da war ich auch relativ positiv, auch wegen Waymo und Co. Und wenn man sich anschaut, seitdem, wir hatten damals irgendwie ein Forward-KGV von ungefähr 16, also man war auch unter Marktniveau und das fand ich damals einfach attraktiv, weil du hast eine Firma mit einer super Qualität, super Bilanz, super Marktstellung mit YouTube, Google-Suche und so weiter, die hatten temporären Blip natürlich, weil dieses Chat-GPT der Moment kam, dass man gedacht hat, die Google, man sucht nicht mehr über Google, das ändert sich alles, bis jetzt noch nicht. Und jetzt haben wir aber wirklich ein Re-Rating, dass wir jetzt irgendwo ein 24er KGV haben. Forward, also da siehst du schon, da haben wir einen ziemlichen, und das übersetzt sich auch ziemlich gut in einem Kursanstieg von ca. 55%. Und damit war Google von den Mag 7 year to date per gestern der Gewinner. Also mit 54,7% noch vor Nvidia mit knapp 39, Microsoft 15,6, Apple 7,2, Amazon 1,5. Meta nur 0,8, aber die waren davor das Jahr sehr stark gelaufen und Tesla 0,0. Das war nach unserem Halloween, da ging es da auch mal 10% runter.
Haben die Leute in unserem Podcast gehört?
Ich glaube schon, dass einige US-Investoren danach handeln werden, ja.
Du hast über Google und ChatGPT gesprochen und ich erinnere mich, vor nicht allzu langer Zeit hatten wir das Thema Elektrizität und Russland und was auch immer. Jetzt, wenn wir diese ganze KI-Blase ansprechen, sollten wir nicht auch mal über das Thema Elektrizität und Elektrizitätspreise sprechen. Können die nicht auch eine Gefahr darstellen?
Absolut. Also ich würde einmal noch kurz einhaken, wenn man sich den Markt insgesamt anguckt, gerade in den USA. Wir haben halt mittlerweile irgendwie 13% vom S&P 500 haben Price-to-Sales von über 20. Ja, also, man muss wirklich hingucken, was sind wirklich Geschäftsmodelle, die Earnings haben und Cashflows. Im Vergleich dazu im Jahr 2000 mit TechBubble waren es 11%. Also das nur dazu. Ich glaube, Qualität, Selektion werden immer wichtiger. Das nochmal dazu reingeschoben. Und zu deiner Elektrizitätsfrage, das ist genau, das könnte das Zünglein an der Waage sein. Ich habe auch einen LinkedIn-Post gelesen, hat jemand China und USA verglichen, hat gesagt, China hat einfach viel mehr Kapazitäten, auch freie Kapazitäten bei Energie, dass das bei den USA langsam knapp wird. Und das kannst du eigentlich auch sehen. Es gibt einen sehr schönen Chart vom US Bureau of Labor Statistics. Und da siehst du eigentlich sehr, sehr gut, dass die Durchschnittspreise für die Kilowattstunde in den USA, die war lange Zeit so zwischen 2010 bis 2020 eigentlich wie eine gerade Linie, irgendwo ein bisschen schwang, aber immer so zwischen 12, 13 Cent. Und ich sag mal, so 2022 danach gab es einen Sprung und wir sind jetzt immer weiter hochgelaufen auf über 18 Cent. Das heißt, wir haben halt in den letzten 4, 5 Jahren 50% Preisanstieg gesehen. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir nach vorne gehen gucken würden. Wir haben diese KI-Benutzer, wir haben KI-Investitionen, aber der kleine Mann, sag ich mal, der spürt es bei seinem Haushaltsbill. Und das darf man nicht unterschätzen. Wir haben in Amerika, und da hat auch Ray Dalio vorgewarnt, diese unheimliche Spaltung der Gesellschaft. Wir haben halt wirklich einige Leute, die sehr viel besitzen, aber viele Leute, die auch kaum was besitzen. Und bei denen schlägt natürlich das Thema Food Price Inflation. Wir hatten diesen Skandal über die höheren Eierpreise. Wenn also diese Eierpreise schon so einen Unmut auslösen, dann weißt du eigentlich, wie es gestrickt ist. Das heißt, wir haben halt ziemlich viele am unteren Ende, denen jeder Preisanstieg wehtut. Und ich glaube, das ist was, was wir bei Elektrizität auch sehen. Und ich habe vor 2 Jahren schon mit einem Infrastrukturteam gesprochen und die haben gesagt, dass du in Deutschland teilweise mit den Datencentern Probleme hast, weil du keine Stromverträge kriegst, also keine garantierten Stromverträge. Und hier sind wir natürlich viel mehr auf Kante genäht, weil wir natürlich den Luxus haben, dass wir irgendwelche AKWs abschalten. Wir brauchen halt die ganze Energie nicht. Aber deshalb in Deutschland wird das Thema wahrscheinlich auch nicht so gespielt werden. Der Zug ist, glaube ich, längst abgefahren. Aber China und USA werden sich da ein Rennen liefern.
Bedeutet das nicht, dass der Energiesektor vielleicht auch ein spannendes Investment sein könnte?
Der Energiesektor, Utilities oder auch Stromerzeuger ist für mich ein defensiver KI-Play, weil du einfach sagen kannst, das ist nicht Picks and Shovels, aber die stellen die Sachen
für fast.
Die Arbeiter bereit quasi, die du dauerhaft brauchst. Ja, das glaube ich schon. Also das siehst du ja auch, dass die Utilities dieses Jahr in den USA sehr stark gelaufen sind. Also das ist kein Geheimnis mehr. Ich glaube, dass es immer noch early ist, aber dass Strom gebraucht wird, das wird so weitergehen.
Early ist es ja nicht mehr bei Gold. Wie siehst du den Goldpreis, deine geliebten Goldminenaktien aktuell?
Ja, das ist jetzt mal eine kleine Gegenbewegung. Vielleicht wird die auch mal was größer, 20-25%, völlig normal in einem Bullenmarkt. Ich bin da immer noch entspannt. Wenn du überlegst, wenn wir vor 2,5 Jahren...
Sollte es weiterfallen, bis es wieder attraktiv wird zu investieren? Oder
ich glaube, die sind nach wie vor attraktiv, weil der Goldpreis einfach auch hoch ist. Also die Margen sind gut. Und du wirst irgendwann auch das Thema haben. Wir haben jetzt Elliott, die haben sich bei Barrick Gold beteiligt, wollen das da ein bisschen streamlinen. Und die Großen werden irgendwann, also ich würde mich eher im mittleren und unteren Segment, also Explorer, Developer und kleinere Unternehmen, die aber Bestände haben oder fördern, weil die Großen irgendwann ihre Reserven replatzieren müssen, also neu wieder dazu kaufen müssen. Und wenn du dich erinnerst, vor 2,5 Jahren hatten wir Ronny Stöfferle, schöne Grüße an der Stelle, hier im Programm. Und damals hat er einen Goldpreis ausgerufen von 4.800. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das schien so endlos weit weg. Ich glaube, damals hatten wir einen Goldpreis von 1.700, 1.800 Dollar.
Ja.
Und wenn du überlegst, wie schnell es dann ging, und wir sind jetzt immer noch bei, was, 4.4, glaube ich, um den Dreh. Und jetzt kommt Pierre Lassonde. Pierre Lassonde, für die, die ihn nicht kennen, der war ehemaliger Präsident von Human Mining, damals Nummer 1 Goldproducer, ist dann von Barrick überholt worden. Der hat letzte Tage ein Interview gegeben und hat ganz witzig einen potenziellen Anstieg auf 17.250.
Bis wann? 3.000?
Olli, du darfst nie Preis und Zeit zusammen nennen. Das ist das Erste, was du lernst bei Prognosen. Nie einen Wert und eine Zeit zusammen. Das geht immer schief. Also er hat auf jeden Fall einen potenziellen Anstieg bis 17.250 Dollar je Unze ausgerufen in diesem Interview und sagte, er wäre aber konservativ. aber was ich sagen will, am Ende des Tages ist ja die Frage, wenn du nominal die Währung abwerten, ist ja driss egal, was da draufsteht, würde der Kölner sagen. Guck dir Gold in türkischen Lira an. Am Ende ist das der Denominator, der unten entwertet wird. Und das ist, glaube ich, was, das liegt noch vor uns. Wir haben weltweit Riesenversprechungen. Wo soll es herkommen? Wir haben jetzt höheres Zinsniveau, wir haben höhere Ausgaben. Also das ist was da bleibt. Und wenn man sich überlegt, auch das Thema Gold als Reservewährung, ne? Vor 10 Jahren lagen wir irgendwo weltweit 88% der Reserven waren Dollar. Heute sind es noch 58. Während der Anteil mittlerweile wieder auf 20% gestiegen ist, ja, von den Fremdwährungsreserven. Das ist natürlich eine Folge der Russlands-Thematik, dass einfach damals SWIFT nicht erlaubt war. Also man die Zentralbanken de-dollarisieren, weil sie ein Asset haben wollen, was ihnen nicht weggenommen werden kann. So, und ich glaube, dass die Nationen weiter mit Gelddrucken, Abwertung der Währung weitermachen werden. Ich glaube, da muss sich jeder Zuhörer, ob es ein Asset-Manager ist oder Privatmensch, wirklich fragen, eine gewisse Goldquote im Portfolio macht sicherlich sehr, sehr viel Sinn.
Jetzt der Ruf an Ronny. Ronny, was ist dein neuer Preis?
Ja, ich glaube, Ronny müssen wir bald nochmal einladen. Das wird definitiv spannend.
Ja. Ein großes Thema, was ich in den letzten Tagen immer wieder besprochen habe, war die Fed und die aktuelle Situation, wie die nächstes Jahr mit dem Umfeld umgehen sollte. Es wird viel über wieder steigende Inflation gesprochen und so weiter. Hast du eine Meinung dazu?
Ja, also man sieht, die Fed ist so between a rock and a hard place, dass du einfach den politischen Druck hast zu senken im Prinzip, was ja offenkundig von Herrn Trump auch und auch von Herrn Mehran gesagt wird, dass die Zinsen ja viel höher, viel niedriger stehen sollen. Entschuldige, die Taylor
Rule. Die sind ja auch die Experten.
Die sind die Experten, ja, die wollen die Wirtschaft auch ankurbeln. Du siehst jetzt, hat sich ein Fed-Mitglied geäußert, dass letztendlich, dass es schwierig ist. Also wenn man jetzt die Zinsen weiter senkt, man muss die Inflation noch im Auge behalten, dass es halt dazu führen könnte, dass wir dann ein größeres Problem am langen Ende kriegen. Also es ist sehr, sehr schwierig. Dabei könnte man sagen, die Märkte könnten hier und da auch wirklich niedrigere Zinsen vertragen. Denn wenn du anschaust im Bereich Credit, also wir haben bei Public Credit, wenn ich mir Investment Grade anschaue, High Yield, wir haben die niedrigsten Spreads seit vielen, vielen Jahren. Also wirklich kaum Risiko, was da eingepreist ist. Wir hatten letztens die Diskussion, dass teilweise Unternehmensanleihen weniger Rendite abwerfen als Staatsanleihen, was in meinen Augen noch Sinn macht, weil eine Unternehmung viel flexibler ist als ein Staat heutzutage. Das haben wir in dem Studium anders gelernt. Aber es macht in meinen Augen hier und da auch Sinn, wenn du gute Bilanzen und multinationale Konzerne hast. Aber wir haben im Bereich Private Credit, wir hatten jetzt da einige mit Tricolor und wie hieß das andere, Automobilzulieferer, hatten wir da einige Themen. Und ich glaube, da müssen wir schön hingucken, denn was da im Moment passiert, ist, dass wir viel Payment in Kind haben. Also dass halt Leute, die Kredite vielleicht nicht zurückzahlen, sondern einfach dann den Prinzipal erhöhen. Also du kriegst dann keine Zinsen, sondern das wird einfach auf den Kredit mit aufaddiert. Ganz vereinfacht gesprochen. Und hier hat der Herr Coombs, das ist der Chef von der Ashmore Group, die im Bereich Emerging Market Debt sind, ein schönes Zitat gebracht. Ich möchte das kurz vorlesen. Any asset class that you're not marking to market in pricing is just very, very risky. And when the music stops, it stops. Und das sind schon mal so ein paar Sachen. Du hast halt dieses Thema, was ein bisschen mehr zuvor von kommt. Wir hatten einen großen Asset Manager, wo eine Tochterfirma einen Kredit auf null abgeschrieben hat. Ich meine, wenn du 1000 Kredite vergibst, da ist immer mal was dabei. Die Presse will da natürlich auch was schreiben. Aber ganz interessant, auf Bloomberg war ein Loan genannt von Medallia. in Private Credit Portfolios und du siehst halt, ich sag mal, Mitte letzten Jahres war der bei 6 verschiedenen Parteien zwischen 98 und 100 bewertet, ja, und jetzt per 30.09. Waren bei 2 keine Bewertungen angegeben und die anderen haben den zwischen 81 und 91 gepreist. Und das ist genau dieses Mark-to-Market, von dem der Herr Kums sprach. Das kann uns noch zu Problemen führen unter der Oberfläche. Und deshalb da die Empfehlung, definitiv auf PIK zu achten. Also nicht PIKs, wie wir es in der Griechenland-Krise haben, sondern PIK, P-I-K, Payment in Kind, was man auch Shadow Default Rate nennen könnte. Also da wirklich zu gucken, wer zahlt zurück oder wer haut es einfach auf den Kredit drauf. Das wird ein spannendes Thema. Ich denke, da werden wir in ein, zwei Jahren vielleicht noch was tun. Das könnte ein potenzieller Störfaktor sein, den du gerne hören wolltest. Was könnte den Markt derailen? Und letztendlich muss ich da nochmal Minsky zitieren, denn wenn wir das haben, dass einfach der Kredit oder die Zinsen nicht bedient werden, sondern dass auf das Prinzipal draufkommt, das entspricht nach Minskys Theorie einfach Ponzi Finance. Also das ist also ein Zustand, wo jemand nicht mal die Zinszahlung in der Form leisten kann und die Schulden erhöht. Ja, das ist was man fein beobachten muss. Und da sollte jeder, glaube ich, schauen, was er qualitativ im Portfolio hat, weil diese Payment in Kind Geschichte ist halt im Anfang 2022 von irgendwo knapp über 5% sind wir mittlerweile bei über 11,5%. Ich glaube, da muss man aufpassen.
Und sobald der Privatsektor unter Druck kommt, kriegen wir im Public Sektor umso mehr Druck, oder?
Ja, es könnte irgendwelche Folgen haben, denn wenn du vielleicht, das siehst du ja auch bei Private Equity jetzt, wo weniger Ausschüttungen kommen. Also ich glaube, das ist immer, wenn Leute Portfolios auf Kante nähen, insofern, dass man relativ hohe Anteile hat und wo man mit gerechnet hat, dass gewisse Rückflüsse kommen. Ob das jetzt in Private Equity durch Exits waren, ob es durch Private Credit ist, wenn dann die Ausschüttungen nicht so hoch sind, weil eben das Payment in Kind überbordend ist, dann ist das natürlich, dann fehlt ja irgendwo Geld und das kann natürlich dazu führen, das haben wir 2008 erlebt, wir haben es auch damals gesehen, dass irgendwelche Endowments, die ja sehr, sehr erfolgreich sind, dann Private Credit Private Equity Exposures abgebaut haben, Commitments. Da muss man schauen, das kann dann eben in die liquide Asset-Klasse rein spielen, wenn du irgendwas anderes verkaufen musst, weil du einfach Gelder brauchst, die du aus dem Illiquiden wolltest. Deshalb heißt es auch illiquid. Und da muss man immer gucken, wie viel...
Will man nicht hören, bis es Probleme gibt.
Da will man es nicht hören, auf keinen Fall. Willst du generell nicht, aber du hast natürlich, wenn was Mark-to-Market ist, merkst du es tendenziell schneller.
Ja. Bist du eher Optimist oder Pessimist für die nächsten Monate?
Das kommt ganz drauf an, wo. Also ich glaube, das Thema aktives Management ist interessanter denn je. Also wirklich zu sagen, löse dich von den Benchmarks. Du kriegst in der zweiten, dritten Reihe teilweise wirklich attraktive Werte, wie ich finde. Das ist eine Thematik, du musst halt hinschauen. Ich glaube, es war selten so attraktiv wie heute. Also ich würde das wie um die 2000er-Wende sagen. Also eine richtige Lanze fürs aktive Management. Denn du kannst heute wirklich dazu gehört aber Mut, dich anders zu positionieren und vielleicht auch Geduld. Dass man einfach sagt, ich stelle mich heute anders auf, minimiere Risiken. Birgt natürlich das Karriererisiko, wenn der Markt 2 Jahre weiterläuft mit KI und du hast es nicht, dann hast du ein Problem oder keine Kunden mehr. Aber ich glaube, das ist schon was, wenn du aktiv anders selektierst, kannst du wirklich einen Mehrwert schaffen und kannst da auch weniger Risiken nehmen.
War das schon deine Message für heute oder hast du eine weitere?
Also man könnte das, es ist vielleicht die Message, aber meine Message wäre, vielleicht not leaving the dance floor at all oder totally, but dancing to a different kind of music, nenne ich das mal. Also vielleicht USA-Tech ein bisschen weiter reduzieren, in Qualitätswerte gehen, ein bisschen Cash aufbauen. Also ich glaube, es ist opportun, jetzt mal irgendwo vielleicht auch mal 15-20% Cash aufzubauen. Und ganz, ganz wichtig, die Bilanzqualität. Ich sag's immer wieder, aber du kannst dir heute anschauen, wenn du dir Aktienverläufe anguckst in den letzten Monaten, wie eine Puma, eine Lanxess, Evonik. Was haben die gemeinsam? Die haben alle relativ hohe Schulden. Und wenn dein Geschäftsmodell im Moment nicht mehr so funktioniert, die Cashflows nicht mehr so reinkommen, dann bringt das totalen Druck auf die Geschichte. Und deshalb die Bilanzqualität, wenn du auch durch eine Krise gehst, die Bilanzqualität ist einfach sehr entscheidend. Und deshalb kein Buy-and-Hope-Investing.
Du hast trotzdem vorhin drüber gesprochen, dass wir weiterhin Momentum sehen. Läuft man nicht Gefahr, zu früh dran zu sein?
Das meine ich ja, das ist die Gefahr. Ich glaube, deshalb sollte man graduell vielleicht mal ein bisschen da reduzieren und vielleicht sich ein bisschen umorientieren, wenn man jetzt gute Gewinne auf diesen Positionen hat, dass man einfach sagt, okay, ich nehme mal einen Teil der Gewinne mit und gehe vielleicht in andere Werte oder positioniere mich anders. Also ich glaube, diese USA-Dominanz, die wir in den ETFs haben und in den Indizes, da muss man mal schauen. Ich habe heute gelesen, Nvidia hat eine höhere Market Cap als das japanische GDP. Ja, und das sind dann Sachen, kann man ja alles machen, aber am Ende macht die Dosis das Gift. Also vielleicht dort, wenn man jetzt in sein Portfolio guckt und hat eine S&P 500 ETF, einen Nasdaq ETF, eine Apple, eine Google, eine Nvidia drin, vielleicht schaut man mal durch und stellt fest, ah, ich habe 80% Tech oder so. Und vielleicht sagt man sich, vielleicht gehe ich mal auf 60% und kaufe mir dann noch ein paar Utilities oder ein bisschen Gold oder you name it oder Emerging Market Debt. Keine Anlageempfehlung, nehme ich wieder zurück. Aber dass man einfach sich breiter aufstellt und ich glaube, das könnte wichtig sein.
Klasse. Vielen Dank, dass du heute da warst und bis zum nächsten Mal bei The Message.
Der Investment Podcast.